Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir zunächst über einen Künstler, der seit Jahren mit Humor, Wärme und großer Sympathie Brücken zwischen Deutschland und Polen baut. Der Kabarettist und Autor Stefan Müller ist mit dem diesjährigen Viadrina-Preis ausgezeichnet worden. Die Europa-Universität Viadrina würdigt damit Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für die deutsch-polnische Verständigung engagieren. Außerdem setzen wir unsere Chopin-Reihe fort und besuchen zwei Orte in Warschau, die das Leben des jungen Komponisten geprägt haben. Die Visitantinnenkirche, wo Frédéric Chopin regelmäßig musizierte, und den heutigen Präsidentenpalast, den Ort seines ersten öffentlichen Auftritts als Achtjähriger. Das und mehr jetzt in unserer Sendung. Der Kabarettist Stefan Müller ist Preisträger des 25. Viadrina-Preises. Mit der Auszeichnung ehrt die Europa-Universität Viadrina seit 1999 Persönlichkeiten und Initiativen, die sich um Verständigung, Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen verdient gemacht haben. Wir haben Stefan Müller ausgewählt, weil er ein sympathischer, empathischer und begeisternder Botschafter sowohl für Deutsche in Polen als auch für Polen in Deutschland ist, sagte Viadrina-Präsident Professor Eduard Müller bei der Preisverleihung am Donnerstag. Müller schaffte Kommunikation zwischen beiden Seiten mit Leichtigkeit, Humor und menschlicher Wärme. Und das seit vielen Jahren. Arkadiusz Huba berichtet.
Der Viadrina-Preis steht für Völkerverständigung, Frieden und Freiheit in einem gemeinsamen Europa und damit für die Werte, die das Fundament der 1991 als Europa-Universität neu gegründeten Viadrina bilden, heißt es im Internet. Er ist vom Viadrina-Präsidenten Professor Eduard Müller verliehen worden. Ich wollte von ihm wissen, warum der Preis dieses Jahr an Stefan Müller gehe.
Dieses Jahr ist Zufall. Er ist schon länger auf der Liste der potenziellen Preisträger. Und wir haben ihn für dieses Jahr auserkoren, weil er ein ganz sympathischer, empathischer, begeisternder Botschafter so für Deutschland in Polen als auch für Polen in Deutschland ist und diesen Preis in jeder Hinsicht verdient hat. Er macht diese Kommunikation zwischen beiden Seiten in einer Leichtigkeit, in einer Humorvollheit und menschlichen Wärme, die ansteckt. Und insofern, weil er es auch schon seit Jahren macht, hat er den Preis in jeder Hinsicht verdient. Und der Preis ist ja heute umso wichtiger, als wir in Europa ja gewisse Gefährdungen sehen, die deutsch-polnische Freundschaft und Verständigung weiter gefördert und bekräftigt werden muss, angesichts der verschiedenen Anfeindungen, die es gibt auf beiden Seiten und im europäischen Kontext. Deshalb ist der Preis heute wichtiger denn je.
Und das kann, also diese Schattenseiten der Beziehung, kann dann der eine Stefan Müller ändern?
Naja, Stefan Möller ist ein Beispiel, dass es geht. Und ich wünschte mir, wir hätten mehrere Stefan Möllers und andere, wie immer sie heißen, mögen. Und es gibt noch viele seiner Art. Und ja, man muss zusammenkommen und daran arbeiten.
Wenn Sie sagen, dass er so lange auf der Liste stand, warum dann erst jetzt? Nach langer Zeit.
Ja, weil natürlich, es gibt ein Kuratorium, wo man diskutiert, wer ist jetzt preiswürdig und da gibt es unterschiedliche Ansichten und ja, das ergibt sich halt so. Es gibt noch viele Menschen, die den Preis verdient haben, sicherlich. Und wer dann am Ende tatsächlich am Zug ist, das ist, ja, es gibt auch immer gewisse Zufälle und andere Rahmenbedingungen, die da eine Rolle spielen.
Lange auf einer Warteliste zu stehen bedeutet lange warten. Ich habe die Worte des Viadrina-Präsidenten aufgegriffen und wollte von dem Preisträger dann wissen, ob es auch für ihn eine ungeduldige Zeit gewesen sei. Darüber, wie auch über andere Dinge, kann man sich mit Stefan Müller auf eine lockere Art und Weise unterhalten.
gerade von dem Viadrina-Präsidenten gehört, dass du schon lange auf der Liste stehst. Nun halt eben ja verschiedene Kuratorenmitglieder und verschiedene Diskussionen, aber sehr wohl verdient. Und sie freuen sich ja auch alle, dass endlich du. Warst du ein bisschen ungeduldig schon?
Ja, ich muss sagen, ich habe seit Jahren mit den Füßen gescharrt, dass ich diesen... Nein, es stimmt nicht. Ich habe schon wirklich tolle Preise bekommen. Und der heutige Preis ist super, weil Viadrina ist genau mein Motto. Ich hatte ja mal ein Buch veröffentlicht, Expedition zu den Polen, Untertitel, warum es hinter der Oder so nice ist. Und hinter der Oder, das bedeutet ja Viadrina. Es ist genau mein Motto. Von Deutschland nach Warschau, von Warschau nach Berlin. Immer über die Oder.
Ah, über Wasser. Was bedeutet der Preis für dich?
Dass ich über Wasser gehen kann. Wie Christus.
Wir haben den deutsch-polnischen Messiah.
Oh, das gefällt mir. Der Preis bedeutet mir viel, weil ich hier auch heute in Frankfurt Leute erreiche, die sonst nicht in meine Show kommen würden. Das sind nicht die normalen Polendeutschen, die hier heute kommen. Das sind ganz normale Frankfurter, die jedes Jahr kommen, egal wer da gewinnt. Und das ist für mich eine Chance, dass ich mal mich woanders präsentieren kann.
Und vielleicht ein bisschen was umzukippen.
Ja, ich will jetzt nicht glauben, dass mein heutiger Auftritt hier die Geschichte der Deutschen Republik verändert, aber wer weiß.
Die Laudatio sprach Radek Knap, ein polnisch-österreichischer Schriftsteller. Darin hat er die Kennenlerngeschichte mit Müller erzählt und dessen gute Eigenschaften als Künstler aufgezählt. Von dem studierten Philosophen Knapp, der die Realität auch mit viel Humor herangeht, wollte ich wissen, ob der Preis verdient sei.
Der Preis ist absolut verdient, denn diese Uni, die den Preis vergibt, ja, ist an einer Grenze, an einem Schnittpunkt. Und das ist auch ungefähr die Heimat von Steffen. Also das ist der Ort, den wir zwar nicht sehen können, nicht mal in die Hand nehmen können, der, an dem er sich sehr gut bewegt und aus dem er wirklich einen großen Raum geschaffen hatte, wo viele Leute ihm auch gefolgt sind und wo viele Leute sich auch mit wohlfühlen. Und dafür gibt es nicht genug Preise, kann es nicht genug Preise geben.
Marja Janjon, die Romantikkennerin und die für mich größte Literaturwissenschaftlerin, Humanistin, die vor ein paar Jahren verstorben ist, sagte immer, man muss erzählen. Und ihr Laudatio war auch eine Erzählung. Wie kann man die deutsch-polnischen Beziehungen erzählen?
Naja, so wie man jede Geschichte erzählt, indem man die Wahrheit sagt, indem man keine Seite bevorzugt, sondern die Fehler aufzählt, sowohl der einen wie der anderen, und auch dann natürlich sie ein bisschen lobt, auch jeden. Also es ist eigentlich, jede Geschichte ist eine Erziehungsmaßnahme und man darf niemanden beleidigen, aber man darf schon ironisch sein. Man darf Dinge kritisieren, weil man Dinge mag, und die Dinge, die man mag, die muss man kritisieren, weil das ist auch eine kleine Form der Liebe. Und so muss diese deutsch-polnische Geschichte erzählt werden.
Ist das die Rolle von Künstlern? Denn Sie sind ja Schriftsteller, Steffen ist Kabarettist. Sollen das die Künstler machen?
Nein, am besten wäre es, wenn es alle machen würden. Aber nur wir tun es ebenso, weil wir ja dafür ja Honorare kriegen oder auch nicht. Nein, aber im Ernst, wir erzählen diese Geschichte, aber wir hoffen, dass sie weitererzählt wird von sogenannten normalen Leuten, die diese Geschichte ja mehr verinnerlichten manchmal als wir selber.
In den Kulissen erzählt man, dass der Viadrina-Preis immer eine Überraschung sei. Er wird jährlich verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert. Mal sehen, wer ihn im kommenden Jahr erhält.
Das war ein Beitrag von Arkadiusz Huber. Und nun reisen wir zurück ins 19. Jahrhundert. In unserer Chopin-Reihe besuchen wir Orte in Warschau, die den jungen Komponisten geprägt haben. Nach dem Sächsischen Garten und dem Warschauer Lyzeum führt uns die dritte Folge nun in die Visitantinnenkirche, einen Ort, an dem der junge Frédéric Chopin regelmäßig spielte. Wir sind in der Kirche der Visitantinnen. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Die ursprünglichen Orgeln wurden zerstört. Die Instrumente, die wir heute hören, sind später entstanden. Und doch bleibt dieser Ort mit seiner Akustik und seiner Geschichte eng mit Frédéric Chopin verbunden. Hier spielte der junge Frédéric Chopin die Orgel regelmäßig bei den Gottesdiensten für die Schüler des Warschauer Lyzeums. Ein anderer Raum als die Schule. Nicht Unterricht, sondern Klang, Resonanz, Stille. Es ist die Zeit, bevor aus Chopin eine Legende wird. Was bedeutet dieser Ort für seine musikalische Entwicklung? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, Chopin spielt hier als Jugendlicher die Orgel. Wie wichtig ist diese Erfahrung für ihn?
So, die Kirche war ein äußerst wichtiger Ort in Frédéric Chopins Jugend. In den Jahren 1825 und 26 spielte er dort regelmäßig die Orgel während der Sonntagsgottdienste für Gymnasiasten. Dieser Ort förderte seine musikalische Entwicklung, ermöglichte ihm Orgelimprovisationen und die Kirche selbst ist einer der wenigen Orte in Warschau, die direkt mit den Auftritten des Komponisten verbunden sind.
Wie ungewöhnlich war das eigentlich, ein so junger Organist?
Hier eine kurze Antwort, nicht ungewöhnlich. Es war ganz normal, dass junge Musikstudenten auch beim Gottesdienst die Orgel spielten. So hier in Warschau, wie zum Beispiel in Leipzig, wo die Bach-Familie wohnte.
Herr Laskowski, welche Rolle spielt Kirchenmusik in der Entwicklung, in der musikalischen Entwicklung Chopins?
Man muss sagen, dass die Kirchenmusik eine bedeutende Rolle in seiner Entwicklung spielte, obwohl nicht eine direkte Rolle. So für die künstlerische Entwicklung, es war wichtig und prägte seine musikalische Sensibilität, seine Kompositionstechnik und seine tiefe Emotionalität. Also die folgenden Aspekte veranschaulichen den Einfluss der Kirchenmusik auf Chopins Werk. Inspiration aus der religiösen Folklore. Chopin schöpfte häufig aus dem reichen Fundus der polnischen religiösen Folklore, die er als kreatives Material und Quelle der Inspiration nutzte. Der Einfluss von Polyphonie und Harmonik, so als Komponist der Frühromantik, studierte Chopin traditionelle musikalische Formen, darunter auch jene der Kirchenmusik, was seine innovative Harmonik beeinflusste. Und auch die religiöse Erziehung und Atmosphäre, obwohl Chopin keine klassische Kirchenmusik im Sinne der Messe komponierte, prägte seine religiöse Erziehung und die Auseinandersetzung mit Kirchenmusik seine emotionale musikalische Sprache.
War das für den jungen Chopin eher eine Pflicht oder auch Freude, hier in der Visitantinnenkirche zu spielen?
Keine Zweifel hier. Ich glaube, das war eine große, große Freude, ein gutes Instrument zu haben und spielen zu mögen und auch für ein Publikum. Und ein religiöser Mann fand selbstverständlich eine große Freude im Gottesdienst. Natürlich, es war auch eine Pflicht, aber damals Pflicht könnte auch als Freude verstanden worden. Und wir heute immer sprechen über Pflicht als etwas anderes. So, es war eine Pflicht, aber nicht in einem modernen Sinne.
Herr Laskowski, wie gut wissen wir eigentlich, wie Chopin hier gespielt hat?
Ja, wir haben viele Zeugnisse dafür. Und Frédéric Chopin spielte hervorragend Orgel. Und was ist auch sehr wichtig, er improvisierte mit großer Freude, insbesondere hier in Warschau. In den letzten Jahren von seiner Abreise aus Polen war er ein häufiger Gast hier in diesem Kirche und auch in einem anderen Kirche, wo er Fugen von Meistern und eigene Kompositionen aufführte und so sein Können an der Orgel unter Beweis stellte.
Und bleibt etwas davon später in seiner Musik, dieses Orgelspielen?
Das ist eine seriöse musikwissenschaftliche Frage. So, ja, Spuren seiner Orgelerfahrung finden sich in Frédéric Chopins Werk, obwohl er in erster Linie Komponist und Klaviervirtuose war. Chopin studierte, wie ich schon gesagt habe, Orgeln in seiner Jugend und spielte regelmäßig die Orgel, und was für eine Einflüsse gibt es in seine Werke. Musikwissenschaftler vermuten, dass bestimmte Elemente seines Stils, insbesondere in Bezug auf Harmonik und Stimmführung, auf sein Orgelspiel zurückzuführen sind. Ein häufig angeführtes Beispiel ist die Basslinie im berühmten Trauermarsch aus der Sonate in Bemol, die man sich als auf dem Orgelpedal gespielte Stimme ganz einfach vorstellen kann.
Die Kirche ist für Chopin auch ein Ort des Hörens, vielleicht einer der ersten Orte, an denen er Klang bewusst erlebt. Von hier führt sein Weg weiter in eine größere musikalische Welt. In der vierten Folge besuchen wir den heutigen Präsidentenpalast, den Ort von Chopins erstem öffentlichen Auftritt als Achtjähriger. Begleitet wird die Reportage von früheren Werken des Komponisten, dem Mazurek B-Dur und dem Polonais G-Moll, entstanden im Alter von nur 7 Jahren. Wir stehen vor dem Präsidentenpalast in Warschau am Krakowskie Przedmieście. Zu Chopins Zeiten ist es der Palast der Familie Radziwiłł, einer der einflussreichsten aristokratischen Familien in Polen. Hier finden regelmäßig musikalische Abende statt, ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens der Elite. Auch der junge Frédéric Chopin tritt hier auf. Er ist erst 8 Jahre alt. Hier beginnt der Moment, in dem Chopin sichtbar wird. Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, die Familie Radziwiłł gehört zur polnischen Elite. Welche Rolle spielen solche Salons für junge Musiker wie Chopin?
Eine wichtige Rolle. Aristokratische Salons spielten eigentlich eine zentrale Rolle im Leben des jungen Frédéric Chopin hier in Warschau und erfüllten sowohl in seiner Jugend in Warschau als auch später in Paris künstlerische, aber auch gesellschaftliche und bürgerliche Funktionen. Das waren die Konzertorte und dort könnte man eine Promotion eines jungen Talents organisieren. So der Salon bot dem jungen Chopin die ideale Bühne, um sein Können und seine Virtuosität zu präsentieren, und als ein 8-jähriger Kind war er schon ein Virtuose.
Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass ein so junges Kind hier auftritt? Ist er schon damals als 8-jähriger Junge bekannt?
Selbstverständlich. Warschau war damals, und ich sagte immer, ist eine kleine Stadt und die Leute kennen sich. So, wenn es ein Genie gibt, bemerkt man das absolut sofort. Und damals, das muss man auch sagen, in der Zeit vor Radio und Fernsehen spielte sich das kulturelle und gesellschaftliche Leben eigentlich in Cafés und aristokratischen Salons ab. Und man suchte neue interessante Sachen. So ein Genie, die so schön das Flügel spielt, war was absolut Besonderes für Warschau. Und die großen Damen wollten das hören.
Was wissen wir darüber, was Chopin damals gespielt hat?
Ja, nicht genau, aber er spielte auch seine eigenen Kompositionen. Er hat schon was veröffentlicht als junger Komponist und er improvisierte sehr gern. So, auch in dieser Epoche sah ein Konzert ein bisschen anders als heute aus. So, ich sagte heute, das Publikum...
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.